Deutschlandfunk. Agenda.
Und dazu begrüßt Sie an diesem Mittwoch Sören Brinkmann. Schön, dass Sie dabei sind. Im vergangenen Jahr wurde so oft über unsere Energieversorgung diskutiert wie selten zuvor. Und das lag vor allem an den Sorgen, dass zu wenig Energie da sein könnte für unsere Volkswirtschaft, für unseren Alltag. Denn es fehlten und fehlen die Importe aus Russland angesichts des russischen Angriffskrieges und der Folgen. Es fehlt an fossilen Energieträgern. Die erneuerbaren Energien machen dagegen schon einen beträchtlichen Teil aus. Knapp die Hälfte unserer Stromversorgung kam 2022 aus den Bereichen Windkraft, Photovoltaik oder Wasser. So der Stand heute. Und der Anteil, ja, der soll weiter steigen auf 80% im Jahr 2030. So die sogar gesetzlich verankerten Ziele der Bundesregierung. Wenn man bedenkt, dass bis dahin noch deutlich mehr Strom gebraucht wird bis 2030, ja, dann muss also noch reichlich zugebaut werden und ausgebaut werden. Wie viel Ausbau nötig ist an erneuerbaren Energien und wie das gelingen kann, unter anderem darüber sprechen wir heute in der Agenda hier im Deutschlandfunk. Wir wollen diskutieren, wie sich die Energiewende in diesem neuen Jahr, im zweiten Amtsjahr der Ampelkoalition und des zuständigen Wirtschafts- und Klimaschutzministers Robert Habeck entwickeln dürfte. Und zwar mit folgenden Gästen. Ich begrüße Andreas Löschel, er ist Professor für Umwelt- und Ressourcenökonomik sowie Nachhaltigkeit an der Ruhr-Uni in Bochum. Und er gehört auch der Kommission zum Energiewendemonitoring an. Guten Morgen, Herr Löschel.
Guten Morgen, Herr Brinkmann.
Außerdem begrüße ich Thorsten Müller, so ist der richtige Name, Mitgründer der Stiftung Umweltenergierecht, dort wissenschaftlicher Leiter, zuletzt Mitglied der Gaspreiskommission der Bundesregierung. Guten Morgen, Herr Thorsten Müller.
Guten Morgen, Herr Brinkmann. Thomas Müller spielt eindeutig besser Fußball als ich.
Na gut, dann lassen wir das auch so. Außerdem begrüße ich Wolfram Axthelm, Geschäftsführer des Bundesverbandes Windenergie und des Bundesverbandes Erneuerbare Energie, dem Dachverband der Erneuerbare Energienbranche. Guten Morgen, Herr Axthelm.
Guten Morgen, Herr Brinkmann.
Unser Thema heute: Stillstand oder Fortschritt? Wie entwickelt sich die Energiewende im neuen Jahr? Sie können sich natürlich gerne beteiligen. Sie können mitdiskutieren. Reichen die Maßnahmen aus, um die Klimaziele zu erreichen? Wo verändern sich die Rahmenbedingungen jetzt in diesem Jahr? Und wo gibt es vielleicht auch noch weiteren Reformbedarf? Wie lässt sich die Energiewende beschleunigen und die Akzeptanz für die geplanten Maßnahmen auch noch erhöhen? Und was kann man von den Kommunen lernen, die heute schon energieautark sind? Dazu hören wir gleich rein in einige Kommunen in Deutschland. Ich habe gesagt, Sie können sich gerne beteiligen. Sie können uns anrufen. Unsere kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464. 00800 4464 4464. Oder Sie können uns gerne auch eine E-Mail schreiben an agenda@deutschlandfunk.de. Und zunächst mal würde ich meine Gäste in der Runde fragen und ein bisschen darauf schauen, wie es um die Energiewende in Deutschland bestellt ist. Man kann ja eigentlich sagen, dass es politisch weitgehenden Konsens gibt, dass Erneuerbare ausgebaut werden sollen. Was also ist oder war das Problem bisher, Herr Löschel? Bei Ihnen fange ich mal an.
Ja, tatsächlich haben wir uns ja eigentlich schon seit vielen Jahren hohe Ziele gesetzt für den Ausbau der Erneuerbaren. Und man muss sagen, dass man hier doch etwas hinterhergefallen ist in vielen Bereichen und eigentlich auch zu wenig ambitioniert war, um tatsächlich die Klimaschutzziele, die man sich gesetzt hat, tatsächlich auch abzubilden. Und das hat man jetzt geändert. Man hat die Ambitionsniveaus nach oben gefahren, aber das braucht Zeit, um hier nachzujustieren in allen Bereichen. Und wir sehen eben, dass wir aus einer Situation rauskommen, wo wir große Sprünge brauchen eigentlich, um den Ambitionsniveaus gerecht zu werden. Und dass es ganz viele Probleme gibt, wahrscheinlich in den nächsten 2-3 Jahren wirklich die Handbremse zu lösen, um nach vorne zu kommen. Das ist die augenblickliche Lage, also wirklich ein Problem, eine problematische Lage auch für die Zukunft, aber eben etwas, was man jetzt mit, wie Sie gesagt haben, mit vereinten Kräften angehen möchte.
Ja, Sie haben gesagt, die Ambitionen sind größer geworden oder sind groß bei der aktuellen Bundesregierung und das hat immer einen Nachlauf. Ist das natürlich, dass es sozusagen erstmal alles auch politisch auf den Weg gebracht werden muss, bevor es dann auch wirklich sichtbar wird? Herr Löschel?
Ich glaube, so ist das. Und man hat viel auf den Weg gebracht, aber man wird jetzt sehen müssen, ob das reicht. Wahrscheinlich reicht es nicht. Und wir werden ja darüber sprechen, was noch angepasst werden muss. Aber wir haben schon seit Jahren eigentlich angemahnt, dass wir zu wenig Flächen haben für die Erneuerbaren zum Beispiel. Ja, dass wir zu lange Genehmigungsverfahren haben für den Ausbau der Erneuerbaren. Dass wir auch zu wenig tun, um wirklich hier nach vorne zu kommen. Und das, ja, das schlägt sich nieder und das kann man auch nicht in einem Jahr so einfach wegnehmen. Da braucht es eben etwas länger. Und jetzt müssen wir sehen, ob die Maßnahmen, die eingeleitet wurden, tatsächlich schon in diese großen Niveaus führen können.
Thorsten Müller von der Stiftung Umwelt-Energie-Recht. Sie beschäftigen sich ja gerade mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen. Sehen Sie das auch so, dass man einfach einen gewissen Vorlauf braucht, bis man wirklich auch den Rahmen eventuell auch neu gesetzt hat?
Das ist mit Sicherheit so, da hat Andreas Löschel völlig recht. Allerdings würde ich es noch ein Stück weit kritischer sehen. Nach meiner Auffassung besteht ein Konsens darin, dass die Maßnahmen, die bisher jetzt neu eingeleitet worden sind, bei weitem nicht ausreichen werden, um die Ziele zu erreichen. Denn wir haben erst in Teilbereichen gesetzliche Veränderungen vorgenommen, vor allen Dingen bei der Flächenverfügbarkeit für Windenergie an Land. Aber vergleichbare Regelungen hat es in anderen Bereichen noch gar nicht gegeben und vor allen Dingen im Wärmebereich und im Verkehrsbereich für den Einsatz erneuerbarer Energien viel weniger. Insofern haben wir einen normalen Ablauf, dass man sich neue politische Ziele setzt und dann die Maßnahmen Stück für Stück nachschärft. Allerdings haben wir nicht so furchtbar viel Zeit, das tun zu wollen, wenn wir diese Ziele nicht krachend verfehlen in den nächsten Jahren.
Sie haben gerade die Windenergie an Land angesprochen. Das Wind-an-Land-Gesetz wurde umgesetzt. Es geht darum, Flächen 2% der Landesfläche insgesamt auszuweisen in einer gewissen Frist innerhalb der nächsten 10 Jahre. Wir werden über all das sprechen, was an Rahmen neu gesteckt wurde. Und wir werden auch darüber sprechen, was in diesem neuen Rahmen dann wohl erreichbar sein wird. Auch erreichbar in diesem Jahr. Wie entwickelt sich die Energiewende im neuen Jahr? Das ist unser Thema heute. Und ja, ich habe gerade bei Herrn Müller schon ein bisschen rausgehört, dass es noch nicht schnell genug geht. Wolfram Axthelm vom Bundesverband Erneuerbare Energie, der dürfte da wahrscheinlich zustimmen, oder?
Na, ich will erst mal sagen, dass wir natürlich aus einer Koalition des Stillstandes kommen in der letzten Legislatur und jetzt in mit einer Koalition, die auch wieder handeln will und auch unterstreicht, dass sie nicht nur will, sondern dass sie auch tut. Leben. Und wir sehen, dass der starke Konsens, den es jetzt gibt über drei Parteien, die ja doch sehr unterschiedlich agiert haben in der Vergangenheit, offensichtlich trägt und dass deshalb am regulatorischen Rahmen gearbeitet wird.
Wobei man sagen
insofern sind wir ganz zuversichtlich. Es sind jetzt erste Schritte gemacht worden, das reicht noch nicht. Es ist deutlich, dass wir sehr viel mehr erneuerbare Energien brauchen werden, weil zurück zu fossilen wird es nicht gehen. Thorsten Müller hat angesprochen, dass wir große Baustellen haben im Bereich der Wärme, die oft so ein bisschen vergessen worden ist und jetzt erst neu in den Fokus gerät. Also die Aufgaben sind groß, aber sie sind leistbar.
Wobei, Sie haben jetzt gesagt, die Vorgängerkoalition sei eine Koalition des Stillstandes gewesen aus Ihrer Sicht. Immerhin ist es auch in dieser Zeit mit der früheren Koalition dahin gekommen, dass wir im vergangenen Jahr dann einen Anteil von 50% fast beim Strom an erneuerbaren Energien hatten.
Richtig, wir hatten da natürlich die Corona-Krise, die sozusagen da auch schon gewirkt hat und den Stromverbrauch hat sinken lassen, was Anteile verschiebt. Aber wir haben in der letzten Legislatur erlebt, dass es einen massiven Einbruch beim Zubau der Windenergie gab. Hätten wir den Pfad von 2014 bis 2017 fortgesetzt in der letzten Legislatur, hätten wir heute 18 Gigawatt mehr installierte Leistung beim Wind, dann würden sich manche Probleme, über die wir heute diskutieren, anders darstellen und leichter bewältigen lassen. Und insofern ist es gut gewesen, dass die jetzige Bundesregierung vor der Sommerpause ein sehr großes Gesetzespaket auf den Weg gebracht hat, was jetzt natürlich durchgetragen werden muss in die Bundesländer, in die letzte Genehmigungsbehörde, um dann dort auch Wirkung zu entfalten. Hier haben wir im Grunde genommen keine Zeit zu verlieren, sondern müssen sofort ins Handeln kommen.
Wir wollen darüber diskutieren, wie sich die Energiewende in diesem Jahr entwickelt. Wolfram Axthelm hat gerade angesprochen, dass es nicht nur um den Strombereich geht, natürlich auch um Wärme und perspektivisch dann auch darum, zum Beispiel Gas abzulösen. Wir möchten hören, wie das vor Ort funktionieren kann. Es gibt einige Gemeinden, die schon ja ein gutes Stück auf dem Weg Richtung Energiewende gegangen sind. Eine dieser Gemeinden ist die Stadt Fuchstal in Bayern. Und ich bin jetzt verbunden mit dem Bürgermeister von Fuchstal, Erwin Karg. Guten Tag Ihnen.
Herr Brinkmann, hallo. Stadt Fuchstal ist ein bisschen übertrieben. Wir haben nur 4.100 Einwohner.
Gut. Die Gemeinde Fuchstal, ist es so besser?
Ja, super.
Gut. Bürgermeister der Gemeinde Fuchstal. Herr Karg, wie weit sind Sie auf dem Weg zur Energiewende in Ihrer Gemeinde?
Also wir bauen jetzt im Jahr 2023 nur 3 Windräder vom Typ Enercon 160 und dann sind wir eigentlich größtenteils durch.
Das heißt, bei Ihnen spielt auch die Windkraft eine wesentliche Rolle?
Ja, wir haben also dann 7 Windkraftanlagen und erzeugen mit unseren Windkraftanlagen, mit unseren Dachflächen, Freiflächenanlagen, die alle im Eigentum der Gemeinde oder mit Bürgerbeteiligung gehandelt werden, also nicht mit Investoren, sondern das Geld bleibt im Dorf, erzeugen wir dann Ende des Jahres 2023 ungefähr 65 Millionen Kilowattstunden Strom und wir haben einen Verbrauch vor Ort von ungefähr 30 Millionen.
Über das Thema Bürgerbeteiligung würde ich gerne noch sprechen in dieser Sendung. Das wollen wir auch weiter vertiefen, gerade beim Thema Akzeptanz. Was braucht es eben um Menschen auch mitzunehmen auf dem Weg Richtung erneuerbare Energien? Nun haben Sie aber, oder ich würde gerne noch einen anderen Aspekt aufgreifen, den uns Herr Axthelm eben schon so ein bisschen mit auf den Weg gegeben hat, nämlich, dass es ja nicht nur um Strom geht. Also es wird oft über Strom gesprochen. Wir sind im vergangenen Jahr bei knapp 50% Erneuerbaren bei dem Strom gewesen. Aber es geht ja zum Beispiel auch darum, dass die Wohnungen jetzt im Winter warm sind. Da geht es um die Wärmeversorgung. Wie läuft das bei Ihnen? Ist auch das schon umgestellt bei Ihnen in der Gemeinde?
Wir haben seit 2009 ein Nahwärmenetz aufgebaut mit den Komponenten Grundlast Biogasanlag, Mittellast Negativstrom aus unseren Windrädern, der in einem Wasserspeicher gespeichert wird, und Spitzenlast dann ein Hackschnitzel.
Das heißt, und das aus dem Strom, erzeugen Sie dann auch schon die Wärme plus?
Ja. Wir haben also eine Power-to-Heat-Anlage. Das haben wir das Problem, dass wir jetzt fast keine Negativstromzeiten mehr haben, aber es gibt wieder andere Zeiten. Und wir erzeugen also in den Negativstromzeiten, wo keiner den Strom haben will, Warmwasser mittels einer Power-to-Heat-Anlage und speisen damit auch in unser Nahwärmenetz ein, das momentan ungefähr 14 Kilometer Länge hat. Und wir haben momentan 150 Grundstücke angeschlossen, Weiterbau auf ca. 450 mit dem Stand, den wir heute haben.
Andreas Löschel, Sie sind Professor für Umwelt- und Ressourcenökonomik. Ist das ein gutes Beispiel, wie man möglichst alles nutzt, was die Natur einem zur Verfügung stellt an Energie?
Ja, es ist ein gutes Beispiel, denn wir haben es gerade auch diskutiert. Es geht eben auch um die anderen Sektoren, nicht nur um die Stromerzeugung. Und wir sehen eben gerade in den anderen Bereichen, dass wir noch viel stärker hinterherhinken. Ich sage, man hat eigentlich schon immer versucht, die Erneuerbaren nach vorne zu stellen. Vielleicht nicht so, wie man es tun hätte sollen, aber die anderen Bereiche sind schon immer hinten runtergefallen. Also etwa die Frage, wie machen wir mit dem Wohnbestand weiter? Wie verbessern wir die Effizienz? Und wie nutzen wir auch, wie kommen wir auch raus aus den fossilen Energieträgern dort? Und Öl und Gas sind eben immer noch da ganz vorne dran. Wie schafft man das mit den lokalen Unternehmen zusammen? Also es ist ganz wichtig, dass man da besser drauf schaut. Und da spielt die regionale Perspektive eine ganz große Rolle, denn wir müssen da natürlich eine regionale Wärmeplanung machen und da schauen, wie können wir wirklich die Energieverbräuche runterbekommen, die fossilen runterbekommen, die Erneuerbaren besser integrieren.
Da sind wir ja auch bei dem Punkt, wer verantwortlich sein sollte, Herr Müller. Die Frage ist ja gerade bei der Rechtssetzung, ist es der Bund, sind es Bundesgesetze, sind es die Länder oder eben, wie wir gerade hier auch hören, am Beispiel Fuchstal von Herrn Karg, sind es die Kommunen, die da selbst in der Verantwortung stehen oder die vielleicht auch die Rahmenbedingungen setzen können? Wer ist es?
Na, aus der rechtlichen Perspektive ist das relativ einfach zu beantworten. Alle sind es, gemeinsam mit unterschiedlichen Rollen. Und neben den von Ihnen aufgezählten haben wir auch noch die Europäische Union, die hier einen ganz maßgeblichen Beitrag leistet. Die verfassungsrechtliche Ordnung des Grundgesetzes sieht halt vor, dass der Bund sehr viele Kompetenzen hat im Bereich des Energierechtes. die Länder aber zum Beispiel über die Raumordnung maßgeblich bestimmen und die Kommunen eben für die kommunale Planung zuständig sind. Mhm. Und nur das Ineinandergreifen, und zwar das sinnvolle Ineinandergreifen dieser vier Ebenen, Europa, Bund, Länder, Kommunen, wird am Ende des Tages dazu führen, dass wir eine erfolgreiche Energiewende und Transformation erleben werden.
Herr Karg, wie autark sind Sie denn mit Blick auf die Energie? Sind Sie ziemlich autark, haben Sie gesagt. Wie autark sind Sie in der Gestaltung, in der rechtlichen Gestaltung aus Ihrer Sicht?
Rechtlich haben wir einige Hürden nehmen müssen. Der Herr Müller hat recht. Also wir haben sogar einen Rechtsanwalt aus der Schweiz gehabt bezüglich EU-Recht, weil mit Strom, da bist du dann sonst aufgeschmissen. Räumliche Nähe, was es alles gegeben hat. Wir haben auch einige Hürden. Die Nachbesserung vom EEG war uns sehr hilfreich genommen. Aber wie gesagt, wir sind eigentlich durch. Also wir feilen nur noch am Kleinen. Wie gesagt, wir bauen jetzt unsere drei Windräder noch und dann erweitern wir halt peu à peu unser Nahwärmenetz. Und alle Bürgermeister oder Kommunen, die jetzt halt gackernd herumrennen und irgendwas machen wollen, das haben wir eigentlich schon die letzten 12, 13 Jahre erledigt.
Was bringt Ihnen das vor Ort? Also dem Klima bringt es etwas, da werden viele sagen, das ist ein Wert für sich schon mal, aber was bringt es den Menschen vor Ort?
Ich sage jetzt mal von 100%, die bei unseren Anlagen beteiligt sind oder generell die Energiewende befürworten, machen es 20% wegen dem Klima, 10%, weil es gute Menschen sind und 70% wegen der Kohle, also rein der Ertrag. Und bei unseren Windkraftanlagen ist der Ertrag richtig gut.
Das heißt, da geht es tatsächlich ums Finanzielle und das leisten Sie auch über die Bürgerbeteiligung, wie Sie eben angesprochen haben.
Ja, wir haben also bei den ersten vier Windkraftanlagen, mit denen wir 2016 in Betrieb gegangen sind, haben wir 110 Bürger, die sich beteiligt haben, davon 20 aus der Gemeinde. Und bei den neuen drei Windkraftanlagen haben wir jetzt letztes Jahr im Februar Abfrage gemacht, haben wir 370 Bürger nur aus der Gemeinde. Das heißt, wir brauchen also ansonsten keine Bürger mehr. Also das ist dann eine reine Bürgeranlage mit den drei Windkraftanlagen mit nur Bürgerbeteiligung aus der Gemeinde Fuchstal. Also die haben uns die Bude eingerannt.
So kann es gehen, kommunal auf der lokalen Ebene, wenn man an der Energiewende arbeitet. Erwin Karg hat uns das geschildert aus der Gemeinde Fuchstal in Bayern. Vielen Dank Ihnen für Ihre Eindrücke aus Ihrer Gemeinde.
Kein Problem, gerne.
Vielen Dank, einen guten Tag für Sie. Und ich würde gerne das weitergeben an Herrn Axthelm, den Geschäftsführer des Bundesverbandes Erneuerbare Energien. Sie haben gerade gehört, da geht es vielen Menschen gar nicht mal so sehr ums Ideelle, hat uns Herr Karg geschildert. Da geht es tatsächlich einfach ganz, ich sag's mal, knallhart ums Geld. Oder Herr Karg hat gesagt, um die Kohle. Ist das der Weg, wie man die Energiewende gelingen lassen kann?
Ich glaube, was hier deutlich geworden ist bei dem, was Herr Karg berichtet hat, ist, erstmal braucht es mutige Kommunalpolitiker vor Ort, die auch Lust haben, Entscheidungen zu treffen und Entwicklungen nach vorne zu treiben. Dann sieht man an so einem Beispiel, dass technisch alles vorhanden ist und alles möglich ist, um Energiewende auch zu 100% umsetzbar zu machen. Und natürlich muss man die Menschen motivieren. Und ich weiß jetzt nicht, ob es in Zukunft wirklich darum geht, sehr viel mit den Anlagen an sich zu verdienen, sondern ob es nicht mehr darum gehen wird, einen definierten Preis für Energie für seine Kommune, für seine Region zu sichern. Da erleben wir ja nun seit dem 24.02., dass sich die Blickrichtung manchmal auch nochmal neu fokussiert und geändert hat. Also das, was man uns Mut machen sollte, ist, technisch ist alles möglich. Es funktioniert, man kann die Menschen mitnehmen, wenn man von Anfang an mit ihnen spricht. Das hat man ja dort auch gemacht. Und es gibt ja eine ganze Reihe von anderen Stadtwerken quer über die ganze Bundesrepublik, die diesen Weg auch schon gegangen sind und die durchaus größer sind als das Stadtwerk, was oder die Gemeinde, die Herr Karg jetzt vertritt.
Das Thema Akzeptanz klang schon ein paar Mal durch und Sie, Herr Axthelm, haben gerade auch schon die Rahmenbedingungen, die globalen Rahmenbedingungen angesprochen. Das betrifft im Moment natürlich den russischen Angriffskrieg in der Ukraine und ja auch die daraus resultierende Energieknappheit in Deutschland. Als Hauptargument für den Umstieg auf Photovoltaik oder Wind- und Wasserkraft wurde ja lange der Klimaschutz genannt. Doch vor dem Hintergrund dieses Krieges, da rückt ja auch zunehmend ein anderer Aspekt in den Fokus, die strategische Unabhängigkeit Freiheit Deutschlands und Europas. Finanzminister Christian Lindner hat von Freiheitsenergien gesprochen. Herr Löschel, wenn ich Sie mal frage, ist das eine auch neue Erzählung rund um die Erneuerbaren, die sich da jetzt entwickelt hat, dass es eben nicht mehr nur um die Weltrettung geht, sage ich mal?
Ja, also ich glaube, es ist keine neue Erzählung. Also Ökonomen haben lange schon darauf hingewiesen, dass Märkte in manchen Bereichen blind sind. Einmal für den Klimaschutz, weil externe Kosten, also Kosten für Dritte, nicht richtig eingepreist werden in den Märkten. Deswegen brauchen wir überhaupt CO2-Preise und Regulierung. Aber es gibt eben auch so ein Versorgungssicherheitsproblem. Das wird auch nicht berücksichtigt. Jeder schaut sich um, wie kann er günstig Energie bekommen. Wir haben das gesehen, die Unternehmen, Deutschland als Volkswirtschaft sehr, sehr abhängig von fossilen Energieträgern aus dem Ausland. Ja, und das ist eben gesellschaftlich dann gar nicht gut. Also auch da funktioniert der Markt nicht so, wie man sich das erhofft. Und das hat man schon lange angemahnt. Aber wir haben jetzt die Rechnung bekommen. Einmal die Rechnung für den verfehlten Klimaschutz und zum anderen eben für die Nichtberücksichtigung dieser Problematik in der Versorgungssicherheit. Also beides ist bekannt, aber wir haben es einfach nicht richtig bepreist. Und jetzt kriegen wir das auf den Tisch gelegt.
Inwieweit auch ja dieser Blick auf die Versorgungssicherheit die Akzeptanz steigern kann, darauf wollen wir gleich schauen. Und wir wollen dann auch ein bisschen intensiver noch auf die rechtlichen Rahmenbedingungen blicken beim Thema Energiewende. Wie entwickelt sich die Energiewende im neuen Jahr? Darüber sprechen wir heute in der Agenda. Sie können sich weiterhin gerne beteiligen. 00800 4464 4464, 00800 4464 4464, das ist unsere kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie können uns auch eine E-Mail schreiben an agenda@deutschlandfunk.de. Notieren Sie gerne Ihre Telefonnummer, wenn wir Sie gegebenenfalls zurückrufen dürfen. Und gleich nach den Nachrichten geht es dann hier weiter. Sie hören die Agenda im Deutschlandfunk, zu der Sie noch einmal Sören Brinkmann ganz herzlich begrüßt. Vor dem Hintergrund des russischen Krieges in der Ukraine, der Sanktionen und des Lieferstopps Russland, da erleben wir eine Versorgungskrise bei den fossilen Energieträgern, was wiederum den erneuerbaren Energien deutlichen Auftrieb gegeben hat. Zumindest in der Wahrnehmung ist das so. Ob die Erneuerbaren auch in ihrer Bedeutung für unsere Volkswirtschaft, für die ganze Gesellschaft weiterhin so deutlich steigen, darüber diskutieren wir heute. Die Bundesregierung hat einen schnelleren Ausbau angekündigt mit einer Vereinfachung der Rahmenbedingungen. Auf der anderen Seite steigen aber auch gerade die Finanzierungszinsen, die Baukosten, Stichwort Inflation. Das alles könnte auch zum Hemmschuh werden. Wir wollen darüber diskutieren. Unter diesen Bedingungen, wie entwickelt sich die Energiewende im neuen Jahr? Stillstand oder Fortschritt? Das ist unser Thema. Und Sie können sich gerne beteiligen. 00800 4464 4464, das ist unsere kostenfreie Telefonnummer. 00800 4464 4464, oder Sie können uns eine E-Mail schreiben an agenda@deutschlandfunk.de. Genauso wie das zum Beispiel Herr Stähle getan hat. Er schreibt uns mit einem kritischen Blick, was mit dem Ressourceneinsatz, fehlenden Speichern, Wirkungsgrad, Umweltverschandelung, Schattenwurf und Lärmbelästigung ist. Das kommt ihm in der Diskussion bisher ein bisschen zu kurz. Er fragt sich, ob die Begeisterung immer noch anhält, wenn in 500 Metern Entfernung zu den Wohnhäusern ein paar schicke Turbinen mit 200 Meter Nabenhöhe hingestellt werden. Das würde ihn interessieren, und er spricht da ein wichtiges Thema an, nämlich dass es natürlich nicht ohne negative Folgeeffekte geht. Das heißt, der Umbau der Energie, der schafft tatsächlich für manche Menschen neue Belastungen. Die Frage ist, inwieweit das, ja, oder inwieweit man Menschen dabei mitnehmen kann, vielleicht dennoch für die Energiewende gewinnen kann, oder ob das tatsächlich dann auch zu einem Problem werden kann, wenn die Menschen sagen, unter diesen Bedingungen möchten wir die Energiewende nicht mitmachen. Andreas Löschel, Professor für Umwelt- und Ressourcenökonomik. Herr Stähle hat da ein paar wichtige Punkte angesprochen, die ja viele Menschen auch bewegen.
Ja, ich glaube, das sind ganz wichtige Punkte. Es reicht natürlich nicht aus, nur Erneuerbare auszubauen, sondern muss sie auch gut integrieren können. Das heißt, wir brauchen auch eine Neuausrichtung tatsächlich in der Art und Weise, wie wir unsere Märkte organisieren. Wir brauchen auch regelbare Kraftwerksleistung. Wir müssen über Wasserstoff reden und so weiter. Also all das braucht es. Und wir sehen natürlich auch, dass es keine Energieerzeugungstechnologie gibt, die ohne Nachteile ist. Das ist eben auch klar und muss abgewogen werden. Das machen wir ja jetzt gerade in den verschiedenen Kontexten. Deswegen sind wir zurzeit zum Beispiel bereit, etwas mehr auf Kohle zu setzen, obwohl wir wissen, dass da große Umweltschäden mit einhergehen, weil wir eben die Versorgungssicherheit sichern müssen für diesen Winter und für den nächsten. Also das ist ein laufender Prozess eigentlich, der hier versucht, diese verschiedenen Facetten abzuwägen. Aber in der Summe, glaube ich, gibt es da eben doch ein großes Prä für den Weg auf das erneuerbare Energiesystem im Kern zu setzen, mit den Ergänzungen, die wir gehört haben. Ja, also auch Energieeffizienz zum Beispiel darf nicht hinunterfallen, fallen. Die brauchen wir, um wenig erneuerbaren Strom auch tatsächlich zu benötigen und eben auch die anderen Dinge, die notwendig sind, um die Erneuerbaren überhaupt nutzbar zu machen für die verschiedenen Sektoren.
Umfragen zeigen, dass es eine Mehrheit für die Energiewende gibt, eine deutliche. Andererseits würde ich Herrn Axthelm gerne fragen. Herr Löschel hat gerade ein bisschen auch aufgezeigt, dass es natürlich eine Abwägung ist zwischen den positiven und den negativen Folgen. Wolfram Axthelm vom Bundesverband Erneuerbare Energien. Können Sie verstehen, wenn Leute da zu einer anderen Abwägung kommen und sagen, ich möchte das Windrad aber nicht hier in meiner Nachbarschaft haben?
Ich will mal das ansprechen oder aufgreifen, was der Hörer gesagt hat. Er hat das Stichwort Umweltverschandlung ja in den Raum gestellt. Und es ist halt immer die Frage, was versteht man darunter? Ist es eine Umweltverschandlung, wenn ich auf eine Windenergieanlage blicke oder wenn ich in einen Tagebau hineinblicke, wo vielleicht ein ganzes Dorf weggebaggert werden musste, Kirchen verschwunden sind, historische Denkmale und Landschaften sowieso? Und insofern müssen wir ja aufpassen, dass wir nicht bei fossilen und bei Erneuerbaren mit zweierlei Maß messen. Natürlich ist die Energiewende eine Veränderung unseres Landschaftsbildes, weil Energieerzeugung dezentraler wird. Um es mal einfach zu sagen, die immer mehr Menschen sehen sozusagen direkt, wo der Strom eigentlich herkommt, den sie sonst einfach bedenkenlos aus der Steckdose entnehmen.
Das heißt, bisher haben ein paar Leute das große Kraftwerk in der Nähe gehabt und darauf geblickt. Jetzt blicken immer mehr Leute auf kleinere, dafür eben auf, ja, genau, auf Windkraftanlagen in der Nachbarschaft.
Genau. Und was braucht es, um sozusagen unter diesem großen Stichwort Akzeptanz durchzukommen? Einerseits braucht es eine ehrliche politische Debatte. Wir haben es ja oft erlebt, dass man im Bundestag Beschlüsse getroffen hat und die gleichen Abgeordneten haben sie dann vor Ort aber nicht mehr vertreten. Das muss ein Ende haben und meines Erachtens hat es inzwischen auch ein Ende. Wir brauchen eine ehrliche Einbindung der Menschen vor Ort und das bedeutet für mich, dass man nicht erst anfängt, mit ihnen zu reden, wenn es gesetzlich nicht anders geht, wenn es sozusagen im Planungsverfahren vorgeschrieben wird, sondern wenn man die erste Idee hat. Das hat Herr Krag ja auch so ein bisschen für seine Gemeinde beschrieben. Und natürlich hilft eine finanzielle Teilhabe. Die muss nicht immer den einzelnen Bürger an sich betreffen, sondern kann auch die Kommune betreffen. Da hat der Bundesgesetzgeber ja eine Regelung getroffen. All das schnürt sozusagen ein Gesamtpaket. Ehrliche politische Kommunikation, echte Einbeziehung der Menschen und eine finanzielle Teilhabe sozusagen.
Akzeptanz, ganz sicherlich ein wichtiger Aspekt, wenn wir über die Energiewende reden. Und das ist unser Thema heute, Stillstand oder Fortschritt. Wie entwickelt sich die Energiewende im neuen Jahr? Sie können uns weiterhin anrufen, 00800 4464 4464, unsere kostenfreie Telefonnummer. Und genau diese Nummer hat auch Frau Zelot aus Hamburg angerufen. Guten Tag.
Ja, guten Morgen in die Runde. Erstmal möchte ich mich für meine Stimme entschuldigen.
Wir können Sie gut verstehen.
Okay, also ich sage mal vorweg, dass ich früher aus der Atomkraft-Gegnerbewegung gekommen bin und dass mir eben bei der Energiewende eine neue Technik völlig ausgespart bleibt. Und wenn man sieht, was Deutschland jetzt gerade als CO2-Bilanz hat, würde ich mir wünschen, dass man die neue Kernkraft mitdenkt. Und zwar die große Angst vor der Kernschmelze ist übrigens durch deutsche Technik quasi ausgeschlossen. Es gibt nämlich neue Reaktoren, Flüssigsalzreaktoren und Kugelreaktoren, die nicht mehr mit Wasser gekühlt werden, sodass man die Probleme, die zurzeit Frankreich hat, ausschließen kann und auch eine Kernschmelze grundsätzlich ausschließen kann.
Das heißt, Sie würden darauf setzen, vor allem ein wesentlicher Aspekt ist, dass diese Technologie dann auch CO2-neutral daherkommt.
Erstens, und es geht aber noch weiter, weil das ganz Tolle ist, und das in Deutschland hat man diese Forschung leider aufgegeben, was ich überhaupt nicht verstehe. In Kanada wird sie jetzt realisiert. Erstens sind das kleinere Reaktoren. In Großbritannien baut die auch jetzt. Viele kleine Reaktoren und nicht mehr mit Wasser gekühlt. Und die nächste ganz tolle Technik-Eroberung in Deutschland erfunden ist eigentlich, dass es Kraftwerke gibt, die mit dem abgebrannten Atommüll arbeiten und die Halbwertszeit dieses alten Atommülls von, ich weiß nicht, ich glaube, der ist jetzt bei Millionen von Jahren reduziert auf ein paar hundert. Und dass wir da ausgestiegen sind, verstehe ich nicht. Mhm. Und Energiewende bedeutet, dass wir E-Autos haben wollen und Wärmepumpen haben wollen. Und meiner Ansicht nach ist die Energiewende nicht zu Ende gedacht, wenn man diese neue Technik nicht mitdenkt. Und es ist ganz
die neue Technik im Blick behalten. Ja, Frau Zillot, danke Ihnen für den Anruf. Das war jetzt ein Plädoyer für die weitere Nutzung von neuer Atomtechnologie. Ich würde das gerne weitergeben an Andreas Löschel, Professor für Umwelt- und Ressourcenökonomik und Nachhaltigkeit an der Ruhr-Universität Bochum. Mhm. So wie Frau Zillot das schildert.
Ich habe das laienhaft geschildert.
Nein, es ist alles bestens. Ich würde es nur gerne weitergeben, um Ihre Gedanken hier in die Diskussion mit einzubringen. Ja. Und an Herrn Löschel weitergeben, dieses Plädoyer für diese neue Atomtechnologie, hat die nicht etwas für sich, gerade wenn man daran denkt, dass diese Atomtechnologie CO2-neutral ist?
Ja, ich denke, man sollte tatsächlich das nicht ausblenden und ich glaube, das machen wir auch nicht, sondern ich glaube, es wird eben abgewogen, wie wir es gerade gehört haben. Es sind viele Technologien, die sind noch recht früh in der Entwicklung tatsächlich. Wir haben uns das angeschaut, auch im Weltklimarat zum Beispiel, was kann eigentlich die Atomkraft in den globalen Energiesystemen in der langen Frist leisten, und die würden einen Beitrag leisten, aber der wird relativ klein sein, also vielleicht 10% hier für die Energiesysteme der Zukunft. Und deswegen, ist eine wichtige Technologie, aber nein, es wird nicht die zentrale Technologie sein und schon gar nicht wahrscheinlich bei uns, weil es eben augenblicklich da auch niemanden gibt, der in diese Technologie auch rein investieren möchte. Mhm. Trotzdem sollte man es weiter verfolgen. Da spricht nichts dagegen, aber wie gesagt, die Lösung der Probleme in den 20er Jahren, die wird da sicher nicht draus entstehen. Das sind alles Technologien, die weiter in der Zukunft liegen. Ich glaube, das, was wir jetzt lösen müssen, ist, wie kriegt man mehr Energie kostengünstig, und da spielen die Atomkraftwerke, die wir augenblicklich haben, eben nur einen kleinen Teil eine Rolle. Wir haben eben praktisch den Atomausstieg schon vollendet, auch wenn wir da sehr viel drüber reden. Aber wir haben eben den Einstieg in die Erneuerbaren in dem Maße noch nicht geschafft, wie wir es eigentlich möchten.
Aber Frau Zillow, Sie sehen oder hören hier an dieser Stelle von Herrn Löschel, dass tatsächlich dieser Gedanke, Ihr Aspekt da nicht ganz untergeht, auch wenn ich mal vermuten würde, dass zumindest die Atomkraft aktuell in Deutschland nicht mehrheitsfähig ist. Aber auch das mag sich ja ändern in den kommenden Jahren und kommenden Jahrzehnten. Vielen Dank, Frau Zelot, Ihnen für den Anruf. Und ich würde gerne weitergeben an Herrn Krasser. Marco Krasser, er ist Geschäftsführer der Stadtwerke Wunsiedel. Und da haben wir nochmal so ein Beispiel, wie man tatsächlich auf der lokalen Ebene einiges tun kann. Herr Krasser, guten Tag Ihnen nach Bayern,
Herr Brinkmann.
Nach Wunsiedel im Fichtelgebirge. Bei Ihnen ist es auch schon ziemlich weit vorangeschritten in Sachen Energiewende. Vielleicht schildern Sie uns das einmal.
Ja, wir haben vor 20 Jahren damit begonnen, die Vision einer kostengünstigen, dauerhaft sicheren und umweltschonenden Energieversorgung auf den Weg zu bringen. Ich würde mal so formulieren, dass die Hardware installiert ist, also von Batteriespeichern, lokale Erzeugung über alle Sektoren hinweg, Wärme, Strom und auch die Mobilität mitgedacht. Und jetzt geht es an die Digitalisierung. und eben auch an die lokale Vermarktung. Und da hat uns dieses Strompreisbremsegesetz durchaus einen Dämpfer verpasst.
Inwiefern?
Naja, dass wir, Sie sprechen immer von Akzeptanz. Und Akzeptanz kann nicht sein, dass der, der Geld hat, in erneuerbare Energien investieren kann und die Erträge daraus bekommt, sondern wir sind ja ein Unternehmen, das der Daseinsfürsorge verpflichtet ist. Und das steht in Bayern im Artikel 83 der Bayerischen Verfassung ja geregelt, dass die Kommunen oder ihre Unternehmen dafür Sorge tragen müssen. Und letzten Endes geht es, wenn es um Akzeptanz geht, darum, dass wir die hier erzeugte Energie auch hier lokal vermarkten. Und durch die Mehrerlösabschöpfung oder Zufallsgewinne von PPAs, die wir nach dem Wegfall der Umlage, der EEG-Umlage, dann auch lokal wirtschaftlich vermarkten hätten können, eben nicht mehr möglich ist. Und somit hätte jeder Bürger von den Windmühlen, von den Windenergieanlagen und von den Erzeugungseinheiten vor seiner Nase auch profitieren können mit günstigeren Energiepreisen. Das ist uns momentan leider verwehrt.
Und das heißt, weil es ein Eingriff in den Markt ist?
Es ist ein Eingriff in den Markt zum einen, aber eben auch ein Eingriff dahingehend, dass ich freie Entscheidungen, wenn ich mich lange miteinander binde, also wir schließen einen Vertrag über eine lange Zeit mit einem gesicherten Energiepreis, der nämlich herstellungsbezogen ist, Windenergie, wir wissen, was die Speicherung kostet, wir wissen auch die Wasserstofferzeugung, wir haben eine der größten Elektrolysenanlagen in Bayern, wenn nicht in Deutschland, in Wunsiedel installiert, dann auch die Mengen so hin und her schieben können und das private oder bilaterale Verträge hier abgeschöpft werden beziehungsweise verboten werden, das ist schon auch ein Dämpfer. Und am Ende aller Tage, und das ist eigentlich das Wichtige, was die Energiezukunft befördern muss, wir müssen mehr sektorübergreifend denken und wir brauchen vor allem ein neues Strommarktdesign, das die Flexibilität und auch die installierte Leistung wieder vergütet.
Das sagt sektorübergreifende Kombination oder beziehungsweise Verschränkung, die werden wir sicherlich auch noch ansprechen, wenn es darum geht, wie man Wärme, Verkehr, Strommarkt oder beziehungsweise Stromerzeugung, alles das miteinander zusammendenkt. Ich würde aber gerne, weil Sie gerade auch jetzt die Gas- und Strompreisbremse angesprochen haben, würde ich gerne Thorsten Müller in die Runde wiederholen von der Stiftung Umwelt-Energierecht. Sie saßen zuletzt oder Sie waren zuletzt Mitglied der Gaspreiskommission der Bundesregierung. Können Sie das verstehen, was Herr Krasser da schildert, dass es einen gewissen Frust über ja, diese jetzige Preisbremse gibt?
Verstehen kann ich es, in dem Ergebnis teile ich es aber nicht ganz. Vorwegschicken möchte ich, dass wir in der Gaspreiskommission ja nicht die Frage von Zufallsgewinnen hatten, sondern dort nur die Entlastung im Mittelpunkt stand. Die Zufallsgewinne im Strombereich entstehen ja aufgrund des Preisbildungsmechanismus, der sogenannten Merit Order, dass alle Erzeugungsanlagen den Preis am Markt kriegen, den das teuerste noch benötigte Kraftwerk setzt. Und damit sind die Erlöse bei vielen Kraftwerken und gerade im Bereich der erneuerbaren Energien weit oberhalb der eigentlichen Kosten. Und der Gesetzgeber hat in der Gesamtbewertung gesagt, wir haben einen sehr großen Entlastungsbedarf für die Gesamtbevölkerung und der muss in irgendeiner Form finanziert werden. Er hat auf der einen Seite 200 Milliarden Euro, das ist mehr als ein Drittel eines Jahresbundeshaushaltes, in die Hand genommen, der kreditfinanziert ist. Und auf der anderen Seite hat der Bundesgesetzgeber gesagt, will er einen Teil dieser Zufallsgewinne abschöpfen und es geht nur um einen Teil. Was Herr Krasser anspricht, ist ein Sonderfall. Das sind die, er sagte, die PPAs, also das sind langlaufende Strombezugsverträge. Und die Frage, wie die behandelt werden, war eine der umstrittensten bei der Strompreisbremse. Aber wir müssen immer wissen, es wird auf einem Niveau abgeschöpft, mit dem keiner auf der Erlösseite im Laufe des letzten Jahres oder vor dem letzten Jahr gerechnet hat. Insofern müssten eigentlich alle Geschäftsmodelle auch mit dieser Abschöpfung noch weiter funktionieren.
Bevor es zu technisch wird, Herr Müller, noch einmal kurz auf dieses grundsätzliche Strompreisdesign geblickt. Also Sie haben Merit Order angesprochen, dass eben der Preis sich daran orientiert, was die teuerste Erzeugungsform sozusagen kostet. Und tatsächlich ist das ja ein Punkt, Herr Krasser, dass man sagen kann, Sie haben mit Ihren ja günstig zu produzierenden erneuerbaren Energien da, weil der ganze Strompreis orientiert war an dann zuletzt den sehr teuren Gaskraftwerken, haben Sie natürlich davon letztendlich profitiert, dass man ein Stück weit davon auch etwas abschöpfen konnte, oder?
Das ist ja völlig legitim und auch richtig, nur. Und was jetzt Herr Müller erzählt hat, ist aus meiner Wahrnehmung und ist auch so, wie wir das Gesetz lesen, nicht ganz okay. Denn wenn die Anlagen normal im Markt vermarktet werden, ist es völlig legitim und richtig, dass hier Zufallsgewinne auch abgeschöpft werden. Zunächst mal werden keine Gewinne abgeschöpft, sondern Erträge. Es kann auch sein, dass die Anlagen aufgrund geringerer Windenergieerträge vielleicht deutlich unter ihre Ergebnisse fallen und somit eben vom Ertrag abgeschöpft wird und nicht vom Gewinn. Das ist mal Punkt 1. Und zum anderen werden PPAs, wird ja der anzulegende Preis unwiderruflich vermutet. Das bedeutet, dass wir nicht mehr Gewinne haben, sondern unter Umständen, wenn wir einen PPA abschließen, sogar Verluste generieren bei diesen Windenergieanlagen. Und somit wird eben ein Windenergieanlagenbetreiber keinen PPA zum Beispiel mit einer Elektrolyseanlage abschließen, um grünen Wasserstoff zu produzieren. Und dieser Sonderfall ist tatsächlich nicht berücksichtigt. Und da muss man sich die Mechanismen dieses Gesetzes hinschreiben. Und das ist das Problem an der Geschichte.
Herr Krasser, ich würde, bevor wir zu sehr ins Detail der aktuellen Politik schauen, gerne nochmal grundsätzlich auf Ihre Gemeinde blicken. Denn Sie haben ja geschildert, dass Sie schon vor vielen, vielen Jahren begonnen haben mit der Energiewende vor Ort. Und weil wir ja schon ein paar Mal das Stichwort Akzeptanz angesprochen haben, mit welchem Stimmungsbild hat das begonnen bei Ihnen in der Gemeinde?
Also wir hatten ein sehr gutes Stimmungsbild, weil wir von Anfang an, und Sie müssen sich vorstellen, vor 20 Jahren waren erneuerbare Energien sicherlich kein Mainstream-Thema. Es war das Thema Wasserstoff kein Thema, das irgendjemand interessiert hat. Und wir sind von vornherein, Sie müssen auch wissen, wir sind Netzbetreiber. Also es geht uns auch immer um die Stabilisierung der Energieversorgungsnetze, also um eine gesamtheitliche Betrachtung dieses Systems. Und wir haben die Bürger frühzeitig mit eingebunden. Also bei jeder unserer Windenergieanlagen, die wir auch gebaut haben, gab es keine Proteste dagegen, auch wenn sie sehr nahe teilweise an der Wohnbebauung stehen, wurden noch vor 10H gebaut. Und das hängt immer damit zusammen, wenn man die Bürger, die Menschen mit auf den Weg nimmt, wo wir eigentlich hinwollen, also das Ziel definiert und den Weg beschreibt. Mhm. Wir haben das Thema Sektorkopplung von Anfang an, von Beginn an mitgenommen, also sprich die Ressourcen, die vor unserer Haustür liegen. Wir sind zumindest sehr waldreich, wir haben eine eigene Pelletproduktion, wir haben ein Satellitenkonzept entwickelt, um dann kleine Nahwärmeinseln zu installieren und auch das Thema Wasserstoff und Speicher, also wie wir die Energien über die lange Zeit speichern können, ebenfalls etabliert.
Vielen Dank Ihnen für diese Eindrücke. Marco Krasser war das, Geschäftsführer der Stadtwerke Wunsiedel. Danke, dass Sie uns Ihre Eindrücke von vor Ort geschildert haben. Und ja, tatsächlich spielt ja eine ganz wesentliche Rolle beim Ausbau dann auch, welche Rahmenbedingungen gesetzt sind. Der rechtliche Rahmen, der hat sich seit dem vergangenen Jahr doch ein gutes Stück weit geändert. Es gab mit dem Osterpaket der Bundesregierung gab es etliche Veränderungen, zum Beispiel, dass auf den Ausbau des Stromnetzes stärker hingearbeitet werden soll, dass das Wind-an-Land-Gesetz auf den Weg gebracht wurde. Auch das haben wir besprochen. Und ja, auch auf der europäischen Ebene gab es mit zwei Paketen, Fit for 55 sowie Repower EU, zwei wichtige Maßnahmen, die da angepackt wurden. Und Thorsten Müller ist jemand, der sich insbesondere mit den rechtlichen Rahmenbedingungen beschäftigt. Deswegen die Frage an Sie, wie viel oder ja aus Ihrer Sicht, wie groß ist wirklich dieser ganze rahmenrechtliche Veränderung, die wir da im vergangenen Jahr gesehen haben?
Das ist gar nicht zu überschätzen. Es gibt, behaupte ich mal, keinen mehr, der den gesamten Elan, den wir im letzten Jahr gesehen haben, vollständig überblickt. So viel haben wir da gehabt. Auf der positiven Seite kann man sagen, der Gesetzgeber ist sehr, sehr leistungsfähig. Auf der vielleicht einschränkenden Seite muss man sagen, dass das, was wir erlebt haben, manchmal auch etwas unkoordiniert wirkt. Mhm. Und das, was Sie ansprechen auf der europäischen Ebene, das ist das, was wir auch in Deutschland erlebt haben. Das sind zwei verschiedene Treiber, die wir im letzten Jahr erlebt haben. Auf der einen Seite Fit for 55, Das ist der Plan der EU-Kommission, die angehobenen Klimaschutzziele auf der europäischen Ebene erreichen zu können. Also perspektivisch der Transformationspfad. Europa hat das Treibhausgasminderungsziel für 2030 von 45% auf 55% angehoben. Und dafür braucht es neue Instrumente. Die werden mit diesem Fit for 55-Paket geschaffen.
Das heißt, Entschuldigung.
Und Repower EU ist dann das, was wir auch in Deutschland erlebt haben. Die Reaktion auf den Angriffskrieg Russlands und die dadurch ausgelöste Energieversorgungskrise und Energiepreiskrise. Wie kriegen wir also die Umstellung auf erneuerbare Energie, die Stärkung von Energieeffizienz schneller hin? Das ist sozusagen die zweite Ebene. Und diese beiden Ebenen, die wir auch in Deutschland in ganz vielen verschiedenen Gesetzen gelebt haben, die sind noch nicht richtig miteinander verwoben. Denn am Ende des Tages sind die Instrumente identisch. Ja? Mittel- und langfristig brauchen wir erneuerbare Energien und Energiereduktion als Lösung für beide Probleme, Klimaschutz und Energieversorgungssicherheit. Und kurzfristig haben wir unterschiedliche Maßnahmen, die wir zusätzlich ergreifen müssen, um die Energieversorgungssicherheit kurzfristig zu gewährleisten. Das sind dann LNG-Terminals und die Reaktivierung von Kohlekraftwerken oder die kurzfristige Laufzeitverlängerung im Atom. Und all diese Themen hat der Gesetzgeber sowohl auf der europäischen Ebene als auch auf der deutschen Ebene adressiert.
Sie haben jetzt gerade eben diese beiden Elemente der EU-Regelungen angesprochen. Also auf der einen Seite sollen die CO2-Emissionen runter, in Klammern Fit for 55. Auf der anderen Seite soll der Ausbau der Erneuerbaren beschleunigt werden, Repower EU, mit zum Beispiel Maßnahmen wie dem Emissionshandel. Das ist etwas, was es auch auf der nationalen Ebene gibt. Gleichzeitig die Beschleunigung des Ausbaus an Netzen, an ja auch Speichermöglichkeiten, etwa über Elektrolyse, also sprich Wasserstoff herzustellen, den man dann wiederum in Energie umwandeln kann. Auch das gibt es schon seit ein paar Jahren mit einer nationalen Wasserstoffstrategie auf der deutschen Ebene. Ist es ein Problem, wenn sozusagen sich das dann auf den verschiedenen Ebenen gegenseitig vielleicht auch blockiert? Vielleicht eine ganz kurze Antwort.
Das kann jedenfalls zum Problem werden, wobei es ja der normale Zustand ist. Wir haben ja nicht ein Europarecht, was jetzt völlig neu entsteht, sondern das gibt es ja schon, das wird weiterentwickelt. Und aus dem Europarecht folgen dann immer Umsetzungsnotwendigkeiten im deutschen Recht. Wobei wir jetzt tatsächlich eine Besonderheit haben. Aus diesem Beschleunigungsgesichtspunkt hat der europäische Gesetzgeber Dinge beschleunigt.
In diesen rechtlichen Rahmen, den müssen wir ein bisschen verschieben. Auf die nächsten 5 Minuten, gleich nach den Nachrichten. Da geht's hier weiter mit der Agenda.
Deutschlandfunk. Agenda.
Stillstand oder Fortschritt? Wie entwickelt sich die Energiewende im neuen Jahr? Das ist unser Thema heute in der Agenda. Und ich möchte noch einmal unsere Gäste vorstellen. Andreas Löschel, Professor für Umwelt- und Ressourcenökonomik sowie Nachhaltigkeit an der Ruhr-Uni Bochum. Thorsten Müller ist Mitgründer der Stiftung Umwelt-Energierecht und dort wissenschaftlicher Leiter. Wolfram Axthelm, Geschäftsführer des Bundesverbandes Erneuerbare Energie, dem Dachverband der Erneuerbare Energienbranche. In die Runde noch einmal einen guten Morgen. Und ich hatte eben, oder uns waren die Nachrichten ein bisschen in die Parade gefahren, als ich mit Herrn Müller eben über die politischen Maßnahmen, die rechtlichen Regelungen auf den unterschiedlichen Ebenen gesprochen habe, die sich zum Teil ja auch doppeln, wenn wir etwa auf CO2-Bepreisung schauen. Herr Müller, steht sich das dann im Weg oder kann man sagen, doppelt hält besser?
Nein, das Recht hat immer eine Lösung, so dass wir keine Doppelung haben oder keinen Widerspruch am Ende tatsächlich haben. Und gerade der Emissionshandel ist ja etwas, was wir europäisch verankert haben und dann national nur umsetzen, jedenfalls der Emissionshandel für den Industrie- und Kraftwerksbereich. Wir haben noch einen nationalen Emissionshandel für die Sektoren, die davon nicht erfasst sind, für den Gebäude- und Verkehrsbereich. Und der soll nach den Einigungen, die kurz vor Weihnachten auf der europäischen Ebene getroffen werden, zukünftig ja auch europäisiert werden. Insofern haben wir
diese Bereiche dann auch in den Emissionshandel mitfallen.
Ja, oder es wird einen zweiten Emissionshandel auf der europäischen Ebene geben, der diese Bereiche dann abdeckt. Die sollen vielleicht irgendwann mal verschmolzen werden, aber erstmal sind es 2 separierte Emissionshandel, aber wir haben sie dann europaweit und nicht nur in Deutschland, so wie wir das im Moment haben.
Es gibt einige Fragen, die uns erreicht haben per E-Mail, die speziell auch an Sie gerichtet sind, Herr Müller. Zum einen geht es darum, ob es zum Beispiel rechtlich eine Möglichkeit gibt, eine Kommune für Nichthandeln zu belangen. Wir haben schon ein paar Beispiele aus Kommunen gehört, wo wirklich schon viel getan wurde in Sachen Energiewende. Wenn das nicht passiert vor Ort, gibt es dann etwa die Möglichkeit, dass man da auch als Bürger etwas tun kann, dass man einschreiten kann?
Das dürfte wahrscheinlich rechtlich ausgeschlossen beziehungsweise nur in Ausnahmefällen möglich sein. Die Kommunen haben ja häufig gar keine Handlungspflichten, sondern eher Handlungsmöglichkeiten. Und dort, wo tatsächlich Pflichten bestehen, zum Beispiel bei der Ausweisung von Flächen in den Ländern, in denen das bei den Kommunen liegt, da hat der Rechtsrahmen schon die Sanktionsmechanismen vorgesehen. Ich glaube, dass wir bestimmte Dinge durch das Recht anreizen können, aber am Ende des Tages können wir Energiewende nur im Miteinander gestalten und das Recht kann das ermöglichen, aber nicht erzwingen. Das heißt, das müssen wir politisch vor Ort ausfechten, inwieweit Kommunen sich beteiligen. Und in meiner Wahrnehmung verändert sich da gerade ganz viel durch die Energiepreiskrise, die durch den Angriffskrieg Russlands ausgelöst ist.
Eine zweite Frage bzw. eine Anmerkung hätte ich noch, auch an Sie gerichtet, Herr Müller. Da schreibt uns Herr Ratzeburg, in meiner Nachbarstadt sagt der Bürgermeister stets, dass er nach der brandenburgischen Kommunalverfassung nicht zum Klimaschutz verpflichtet sei. Die Landesregierung wiederum sagt, dass sie die Kommunen nicht zum Klimaschutz verpflichten könne, da sie sonst aus Landesmitteln bezahlen müsste. Was ist dazu zu sagen?
Das ist im Kern eines der zentralen Probleme. Einmal ein Missverständnis, selbst wenn die brandenburgische Landesverfassung keine Verpflichtung enthält. Das Grundgesetz gilt auch für die brandenburgischen Kommunen. Und das Bundesverfassungsgericht hat ja im Jahr 2021 in dem Klimaschutzbeschluss sehr deutlich gemacht, dass wir eine grundsätzliche Verpflichtung zum Klimaschutz haben und der betrifft alle staatlichen Ebenen. Mhm. Und das zweite Problem ist in der Tat ein gravierenderes. Klimaschutz ist nirgendwo in keiner der Gemeindeordnungen in den 16 Bundesländern kommunale Pflichtaufgabe. Genauso wenig wie Klimaanpassung. Weil eine kommunale Pflichtaufgabe immer die Folge hat, dass die Länder die Kommunen finanziell dazu ausstatten müssen. Und das ist eine der aus meiner Sicht größten Aufgaben, die noch völlig unangegangen sind. Wie kriegen wir eigentlich einen neuen kommunalen Finanzausgleich, einen Landesfinanzausgleich, einen Länderfinanzausgleich hin, der diese Aufgaben an den Kommunen verankert? Dafür brauchen wir Lösungen und dafür gibt es noch gar nicht so furchtbar viele Ideen. Aber das ist etwas, was nicht funktionieren kann. Die Gemeinden müssen handeln vor Ort, gerade im Wärmebereich, aber auch was den Verkehrsbereich angeht. Und sie werden das nur tun können, wenn sie zusätzliche Mittel haben, um Personal anzuschaffen, um die entsprechenden Abläufe zu gestalten. Und da müssen Kommunen, Länder und Bund zu einer ganz anderen Zusammenarbeit kommen als bisher.
Sie haben gesagt, einen neuen Finanzausgleich. Könnte man das auch über den Länderfinanzausgleich dann realisieren und an die Kommunen weitergeben? Herr Müller? Und an der Stelle ist uns leider offenbar die Leitung zu Herrn Müller abgerauscht. Und hat gerade Herr Löschel sich geäußert? Ist das richtig? Oder Herr Axthelm?
Nee, Wolfram Axthelm.
Herr Axthelm, okay. Dann vielleicht beantworten Sie noch die Frage, bevor wir dann gleich noch zu einem weiteren Hörer geben.
Ja, ich glaube, an der Diskussion, die wir jetzt gerade führen und die wir vor den Nachrichten geführt haben, wird ein bisschen deutlich, wie eng geknüpft der regulatorische Rahmen ist und wie dicht alles miteinander zusammenhängt. Die Energiewende befindet sich sozusagen in einem Dickicht von Regulatorik von der gemeindlichen Ebene bis nach Europa. Und das ist alles nicht ganz so einfach. Insofern sind wir ja so dankbar, dass die aktuelle Bundesregierung jetzt wirklich rangeht und diesen regulatorischen Rahmen anpasst. Mhm. Und das, was man wirklich jetzt braucht, ist wegzukommen von einer Kultur der Abwehr, die wir nämlich in den vergangenen Jahren eher erlebt haben, hin zu einer Kultur des Handelns und des aktiven Mitgestaltens. Und das, finde ich, ist so wichtig bei den Beispielen, die Sie hier mit eingeladen hatten, sich zu präsentieren aus der kommunalen Ebene, die nämlich alle vor 20 Jahren, vor 10 Jahren angefangen haben und gesagt haben, mir ist eigentlich egal, was in der großen Politik passiert, ich will hier vor Ort etwas gestalten. Und da kommt ja der ursprüngliche Ansatz der Energiewende her, dass Leute mal in den frühen 90er Jahren gesagt haben, wir wollen Energie selber produzieren, wir wollen es selber tun. Und da müssen wir wieder hinkommen, dass man die Menschen und die Kommunen in die Lage versetzt, auch selber tun zu dürfen. Mhm. Und der regulatorische Rahmen muss hier an der Stelle noch deutlich nachgeschärft werden.
Sagt Wolfram Axthelm vom Bundesverband Erneuerbare Energie. Und vielleicht machen wir an der Stelle einen Punkt. Und wir werden auch noch ein weiteres Beispiel aus der kommunalen Ebene hören. Aber weil wir gerade schon in Brandenburg waren, würde ich gerne Peter Jansen zu Wort kommen lassen, dem es auch um Brandenburg geht, wenn ich das hier richtig lese auf dem Monitor.
Ja.
Guten Tag, Herr Jansen.
Guten Tag. Mir ist aufgefallen in Ihrer Diskussion, dass es vor allen Dingen um Energieerzeugung geht. Und ich habe im Berliner Tagesspiegel dann einen Artikel gelesen, wo es um den Energietransport geht. Das heißt, die Leitungskapazitäten reichen in Brandenburg offensichtlich nicht aus, um den erzeugten Strom oder um den erzeugbaren Strom zum Verbraucher hinzubringen. Und der besondere Punkt in dieser Berichterstattung ist, dass die Genehmigungsverfahren für den Ausbau der Leitungsnetze erheblich langsamer sind als die Genehmigungsverfahren für den Ausbau der Energiekraftanlagen.
Da sind wir dann beim regulatorischen Rahmen doch noch einmal. Und das ergänzt sich, das, was Sie sagen, Herr Jansen, ganz gut mit einer Mail, die wir bekommen haben von Herrn Friedrichssohn. Er schreibt uns, gibt es überhaupt schon ausreichend Leitungen von den Windparks vor der ostfriesischen Küste an Land und an See in Richtung Süden? Also die Frage nach den Leitungssystemen. Herr Jansen spricht Brandenburg an, aber es geht ja auch um den Transfer Richtung Süddeutschland, Herr Löschel. Und ist das tatsächlich so, dass ja die Genehmigungsverfahren da sehr viel länger sind als beim eigentlichen Ausbau der Anlagen?
Ja, also das sehen wir tatsächlich. Diese Infrastruktur dauert sehr, sehr lange. Deswegen wurde da schon auch seit eigentlich mehr als einem Jahrzehnt dran gegangen, mit dem Netzausbau beschleunigt voranzugehen. Aber es ist eben zu wenig passiert. Und das bedeutet, wir laufen tatsächlich in so eine Problemlage rein, dass wir immer mehr sehen, dass der erneuerbare Strom nicht von der Erzeugung zum Verbraucher kommt. Das muss tatsächlich Priorität haben für die Zukunft. Und da ist auch wieder, Herr Axthelm hat das vorhin gesagt, ehrliche Kommunikation wichtig. Denn wir haben eben müssen ganz klar deutlich machen, wir brauchen diese Netze tatsächlich für die Energiewende, für den Klimaschutz. Und wenn wir da auch dagegen sind, dann wird das eben nicht funktionieren. Also auch da gilt es darum, den Rechtsrahmen so zu setzen, dass das Ganze ermöglicht wird für die Zukunft.
Ich hoffe, dass die Leitung zu Thorsten Müller von der Stiftung Umweltenergierecht widersteht. Dann würde ich nämlich nochmal fragen, warum ist das so, dass eigentlich die Genehmigung, wir sprechen oft darüber, dass es lange dauert, bis so eine Windkraftanlage zum Beispiel steht, aber warum die Genehmigung für so eine Anlage dann immer noch schneller geht als die für die Netze?
Naja, es ist etwas weniger komplex, eine Anlage an einem Punkt zu bauen, als ein Netz, was ja ganz viele Räume betrifft. Das ist eine der Begründungen für die unterschiedlichen Zeitabläufe. Aber grundsätzlich sind wir in unserem Planungs- und Genehmigungsrecht auch nach den positiven Veränderungen, die wir im letzten Jahr gesehen haben, noch sehr, sehr bürokratisch, komplex, problembeladen. Und das war einer der Punkte, die ich in meinem Eingangsstatement sagte, da brauchen wir noch viele Veränderungen, um hier zu einer tatsächlichen Beschleunigung zu kommen, um Energiewende wirklich zu einem Erfolg zu führen.
Ich danke Herrn Jansen für den Anruf und ich bleibe nochmal beim Stichwort Netz. Herr Müller, Sie haben gerade geschildert, warum es so lange dauert, bis dann tatsächlich eben auch die Netze genehmigt und dann schlussendlich gebaut sind. Froh kann derjenige sein, der ein Netz vor Ort selbst hat. So ist es nämlich in Treuenbrietzen im Ortsteil Feldheim. Und von dort begrüße ich Michael Knape, Bürgermeister der Stadt Treuenbrietzen in Brandenburg. Wir sind also nochmal in Brandenburg. Sie haben ein eigenes Netz, also sind gar nicht darauf angewiesen, dass irgendein Netzausbau um Sie herum funktioniert.
Ja, schönen guten Tag
aus
dem Fleming. Ich habe ja sehr aufmerksam die Diskussion in der Zwischenzeit verfolgt und es ist tatsächlich so, dass wir aus meiner Sicht der Kardinalsfehler bei dieser Energiewende darin besteht, dass wir praktisch auf Erneuerbare setzen wollen. Die sind eben dezentral, aber diese Erzeugung eben nur dezentral denken und nicht die Versorgung, also praktisch das, was ja eben über Transport, über Nutzer gesprochen wurde, da sind wir immer noch zentral. Also kam ja auch gerade der Hinweis, naja, wie können wir denn den Strom Strom vom Norden nach den Süden bringen. Warum denken wir denn nicht eher darüber nach, erstmal tatsächlich den Strom dort zu nutzen, wo er dann auch erzeugt wird oder beziehungsweise Anreize zu schaffen, dort, wo viel gebraucht wird, eben auch viel zu erzeugen, um eben einfach zum Beispiel Netzkapazitäten ein Stück weit auch zu reduzieren und vielleicht gar nicht überall neue Leute bauen zu müssen.
Bei Ihnen ist das so. Sie haben ein separates Nahwärme- und Stromversorgungsnetz.
Genau, also wir haben, sind seit 1995 schon unterwegs mit der Gemeinde Veltheim, natürlich aus dem Aspekt der Windkrafterzeugung heraus, haben in der Zwischenzeit dann ein eigenes Stromnetz eben auch errichtet im Jahre 2009, 2010, sind 2010 mit dem eigenen Netz im Ort unterwegs und zeigen, wenn man dann sozusagen die Belastung vor der Haustür hat, die haben wir mit über 50 Anlagen in diesem Dorf, muss man auch eine Entlastung schaffen, das ist das Stichwort Akzeptanz. Und das funktioniert dann eben tatsächlich über das eigene Stromnetz und die Bürger zahlen eben hier 12 Cent. Und es zeigt, es ist tatsächlich auch wirtschaftlich machbar, wenn der Staat zuerst loslässt. Und da sind wir bei den ganzen vielen Regeln. Mhm. Und da muss ich eben auch dazu sagen, wir brauchen einfach viel mehr Experimentierräume, mehr machen lassen vor Ort und vielleicht dann erst die Regeln aufstellen und nicht schon vorher.
Jetzt frage ich mich, ist dieses Netz denn dann dennoch gekoppelt mit dem übrigen Netz, dass Sie für den Fall, dass Sie selbst nichts produzieren können vor Ort, dass Sie dann Versorgungssicherheit gewährleisten?
Grundsätzlich ja, musste das wieder rechtlich sein. Praktisch haben wir das bis heute nicht ein einziges Mal gebraucht. Die Windkraftanlagen stehen ja genau deshalb da, weil sie eben ständig da Wind um der Nase haben. Mhm. Man muss eben auch dazu sagen, wir brauchen 1% der Energie, die da vor Ort erzeugt wird. Also ein Windrad von den 50 dreht sich immer.
Mhm. Und bei Ihnen spielt ja auch das Thema Sektorenkoppelung eine große Rolle. Das heißt, letztendlich geht es bei diesem Begriff ja darum, dass man wirklich nach Möglichkeit alles nutzt, was an Energie da ist, dass nichts an Abwärme verloren geht, sondern dass man eben auch die Wärme aus der Stromerzeugung beispielsweise mitnutzt, dass man unterschiedliche Sektoren miteinander verknüpft, dass man den Verkehrssektor mit dem Stromsektor zusammenbringt. Wie funktioniert das bei Ihnen, gerade beim Blick auf Strom und Wärme?
Ja, also ich sag mal, wir sind beim Strom beispielsweise rein in der Erzeugung beim 1300-fachen dessen, was wir hier in der gesamten Stadt mit 7500 Einwohnern benötigen. Also ich könnte sagen, Energiewende fertig, rein von der Thematik. Bei der Wärme sieht es ganz anders aus. Da liegen wir ungefähr bei 10-20%, was wir aus Erneuerbaren eben derzeit praktisch einsetzen können. Sind also ungefähr 800 Haushalte, die wir damit beliefern könnten. Das reicht natürlich bei Weitem nicht. Und da geht es eben auch immer wieder nur eben um die Frage, geht es eigentlich nur immer um Erzeugung oder geht es eben auch um Einspareffekte etc. pp. Da sind wir unterwegs mit unserem Energie- und Klimaschutzkonzept, auch Lösungen zu finden, wie kann man mit dem Denkmalschutz umgehen in einer historischen Altstadt und trotzdem aber gleichzeitig auch diese Thema Wärme, Verkehr und so weiter mitdenken. Das sind sicherlich komplexe Aufgaben, aber wir sind trotzdem eben dabei, die eben auch anzugehen. Und deswegen ist für uns eben wichtig, dass wir sozusagen nicht immer mehr Regeln haben, sondern einfach mal machen dürfen und dann mal schauen, wie funktioniert es dann. Und ich denke, wir brauchen in Deutschland auch eine neue Form der Fehlerkultur. Man muss auch mal einen Fehler machen dürfen, denn nur daraus kann man ja lernen.
Mhm. Eindrücke von Michael Knape aus Treuenbrietzen. Und Wolfgang Axthelm vom Bundesverband Erneuerbare Energie, Sie haben zugehört und einen wichtigen Punkt hat Herr Knape an der Stelle ja auch genannt, dass oft über Strom geredet wird. Die Ziele sind so gesteckt, dass bis 2030 80% aus Erneuerbaren kommen sollen. Die Ziele bei der Wärme sind deutlich geringer bis 2030. Warum?
Ich glaube, weil die Politik sich zunächst sehr stark ausgeruht hat auf der Brücke fossiles Gas. Mhm. Die Brücke ist spätestens mit dem 24.02. Erkennbar nicht mehr vorhanden. Und insofern muss man an der Stelle jetzt nachschärfen. Der Koalitionsvertrag sah ja schon vor, dass es kommunale Wärmeplanungen geben soll. Die werden jetzt auch in vielen Bundesländern angeschoben. Aber was jetzt, glaube ich, auch an dem Beispiel Veltheim deutlich geworden ist, man muss Sektorenkopplung nicht nur im Munde führen, sondern auch zulassen. Wir werden durch den starken Zubau bei Wind und bei Solarenergie, die Bundesregierung ja beschlossen hat, immer mehr Zeitfenster haben, wo wir den Strom nicht in einem noch so gut ausgebauten Netz unterbekommen. Und deshalb brauchen wir Elektrolyse dort, wo es Erzeugungshotspots gibt, wo es also viele Windenergieanlagen, viele PV-Freiflächenanlagen gibt. Die Hersteller von Elektrolyseuren, Siemens, Bosch, würden gerne mehr verkaufen. Die Genehmigungsverfahren sind hier äußerst komplex und schwierig. Wir müssen auch an der Stelle loslegen. Wir müssen die Gasinfrastruktur in den Blick nehmen und müssen sehen, was lässt sich da für die Wasserstofftechnologie nutzen. Also das, was der Bürgermeister eben ansprach, mehr Raum für Machen vor Ort lassen und nicht alles regulatorisch ersticken.
Wir haben jetzt schon viele Beispiele aus Kommunen gehört und es ging immer wieder vor allem, das haben wir festgestellt, darum, dass die Windenergie oft das Rückgrat dieser erneuerbaren Energienversorgung ist. Wir haben auch am Rande schon über Photovoltaik gesprochen und ja auch gesehen, in vielen Kommunen spielen gerade bei der Wärmeversorgung auch Biomasse eine wichtige Rolle. Wir haben noch nicht bisher über Geothermie gesprochen und an der Stelle kommt Manfred Bodenstein ins Spiel, der uns angerufen hat und Sie haben einen Vorschlag genau dazu. Herr Bodenstein, guten Tag erstmal.
Guten Tag, erstmal ein gesundes Neues für euch alle.
Ebenso.
Ich muss vorschlagen, also der Bergbau hat ja 800 bis 1000 Meter früher Kohle abgebaut und man sollte diese Hitze, also 800 bis 1000 Grad, die dort herrschen, man könnte ein Geothermie-Park schaffen. Also gerade Herrn Löche mal angesprochen, dass man da also wirklich einen Geothermie-Park, also Arbeitsplätze und eine neue Technik installieren. Das war mein Vorschlag.
Herr Bodenstein, danke Ihnen für den Anruf. Die Leitung ist leider etwas verzerrt, deswegen fasse ich das nochmal kurz zusammen. Aber ich glaube, dass es Ihnen darum geht, dass Sie insbesondere im Ruhrgebiet, wo es die alten Kohlebergwerke gibt, dass Sie an der Stelle
auszubauen als Arbeitsplätze, Innovation und so weiter. Ja?
Genau.
Dass
wir dort Geothermie gewinnen können. Andreas Löschel ist Professor an der Ruhr-Universität in Bochum. Sie kennen das Ruhrgebiet und Sie sind Professor für Umwelt- und Ressourcenökonomik. Ist das ein Vorschlag, den man umsetzen könnte, Geothermie zu nutzen, da wo früher Kohle abgebaut wurde? Und ein zweites Mal in dieser Sendung, dass gerade zu einer Frage die Leitung zusammengebrochen ist.
Ja, ich versuche das nochmal.
Ah, jetzt ist die Leitung da. Herr Löschel, danke.
Also hier, man versucht das ja schon. Also es gibt natürlich, wie es gerade dargestellt wird, zahlreiche Stollen und so weiter im Ruhrgebiet, die man für diese Potenziale nutzen könnte. Also warmes Grubenwasser zum Beispiel. Und da gibt es erste Projekte tatsächlich auch. Das wird man auch weiter ausbauen bei den aktuellen Rahmenbedingungen. Allerdings auch da gilt, das sind eben Begleitungen der Energiewende, die man nutzen sollte, die wichtigsten, aber die jetzt im Vergleich eben zu den anderen Dingen, die wir gerade besprochen haben, wahrscheinlich eine eher untergeordnete Rolle spielen werden, aber lokal natürlich, also etwa in Nordrhein-Westfalen, sicher ein großes Potenzial auch darstellen.
Das führt mich nochmal abschließend in dieser Sendung auch zu dem Aspekt, was denn wirklich der wesentliche Kern unserer Energie sein wird in der Zukunft, wenn wir die Energie weiter vorantreiben und wenn wir die Bereiche einfach mal benennen. Windenergie, Photovoltaik, Wasserkraft, Geothermie, Biomasse. Was wird das Rückgrat sein, Herr Löschel?
Ja, das Rückgrat, das werden tatsächlich die Erneuerbaren sein in der Kombination aus Wind und PV an Land und tatsächlich Offshore. Aber wir haben gerade auch gehört, es braucht eben auch jetzt tatsächlich einen Rahmen, der diese Erneuerbaren stärker in den Markt bringt. Es wurde ja öfter jetzt angemahnt, dass man hier auch ökonomisch sich das rechnen muss. Das bedeutet, man braucht auch, ich sag mal, bessere, flexiblere Preissignale. Also wenn Erneuerbare wirklich verfügbar sind, dann muss es auch attraktiv sein, die zu nutzen. Das war gerade die Anmerkung, ja, also für Speichertechnologien, da wurden Elektrolyseure genannt, aber auch die Nachfrage muss entsprechend flexibler handhaben können und diese günstigen Erneuerbaren auch nutzen. Und umgekehrt, wenn die eben nicht da sind, na, dann wird es eben teurer. Aber diese Signale zeitlich, aber auch räumlich, die gibt es aktuell eben nicht so, wie man es eigentlich bräuchte, um diesen nächsten Schritt der Energiewende zu machen. Wie gesagt, mit dem Kern der Erneuerbaren und mit den verschiedenen Dingen, die wir drumherum brauchen, ne? Speicher, Flexibilität bei der Nachfrage und so weiter. Und auch Erzeugung, konventionelle Erzeugung. Wir brauchen natürlich auch, das wird ein großes Thema werden, auch in diesem Jahr 2023, wir brauchen auch Gaskraftwerke, die dann perspektivisch mit Wasserstoff entsprechend genutzt werden können, um die Erneuerbaren abzufedern.
Viele Maßnahmen, die Herr Löschel da genannt hat, viele Bereiche, die zusammenkommen müssen, wenn wir über die Versorgung mit erneuerbaren Energien in der Zukunft sprechen. Unter den Erneuerbaren wird auch immer wieder die Biomasse bzw. die Holzverbrennung mitgenannt. Frau Liere, sie schreibt uns, es sei aus ihrer Sicht ein großer Fehler, Holzverbrennung als CO2-neutrale Energiequelle einzuordnen. Holz emittiert pro Wärmeeinheit doppelt so viel CO2 wie fossile Brennstoffe. Wolfram Axthelm vom Bundesverband Erneuerbare Energien.
Ja, ich kann das nicht bestätigen, dass das so ist. Ich glaube, wir müssen jetzt auch aufpassen, dass wir uns nicht in Ablenkdebatten hinein bewegen. Es gibt auf der europäischen Ebene eine Diskussion im Parlament, die Holz da ausklammern möchte. Wir halten davon nichts. Es braucht in der Tat den Erzeugungsmix aller Technologien, Wind und PV als Rückgrat, die Bioenergie mit ihrer ganzen Breite, Geothermie im Wärmebereich, auch das, was wir an Wasserkraft in Deutschland noch haben, brauchen wir, um so einen Mix darzustellen. Und dann muss das unterlegt und abgesichert werden über Wasserstoff. Da brauchen wir einen nationalen Einstieg. Da hat die Bundesregierung die Weiche in die richtige Richtung gestellt. Aber auch hier nochmal der Appell, wir brauchen im Genehmigungsverfahren an allen Stellen Beschleunigung, mehr Tempo, Erleichterung. Und dann bekommen wir das hin. Ablenkdiskussionen helfen uns da jetzt nicht weiter. Wir müssen uns jetzt stark fokussieren. Der Zeitdruck ist groß.
Und wenn ich abschließend noch einmal auf die Debatte von heute zurückblicke, an diesem Vormittag hier im Deutschlandfunk in der Agenda, Thorsten Müller nochmal angesprochen von der Stiftung Umwelt-Energierecht bei den rechtlichen Rahmenbedingungen. Wenn ich die Debatte heute anschaue, wir haben viel über die Stromerzeugung gesprochen, ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist die Wärmeerzeugung. Muss da insbesondere vielleicht auch jetzt im nächsten Jahr noch mehr angepackt werden, um auch da die Rahmenbedingungen noch zu verbessern?
Ja, das muss es und das ist ja auch geplant. Wir werden zum Beispiel im Gebäudeenergiegesetz eine Regelung erleben, die für neue Heizungen vorschreibt, dass mindestens 65% Erneuerbare genutzt werden sollen. Und das wird im Regelfall dann auch 100% bedeuten, weil man wenig hybride Systeme sehen wird. Und wir werden eine Regelung haben, die eine kommunale Wärmeplanung vorschreibt, damit wir tatsächlich das, was wir in den drei Beispielen, die wir heute gehört haben, nicht nur in einzelnen Gemeinden in Zukunft haben, sondern flächendeckend überall sich Gemeinden Gedanken machen, wie kriegen wir eigentlich eine Wärmeversorgung hin. Das sind nur zwei Beispiele. Der Wärmebereich ist der Schlüssel für das Gelingen der Klimaschutzbemühungen. Hier haben wir einen ganz großen Anteil der Treibhausgasemissionen
und
hier
ist
es besonders schwierig, das umzustellen.
Und wir haben heute ein bisschen darüber sprechen wollen, wie es gelingen kann, auch mit dem Blick in einige Kommunen. Wie entwickelt sich die Energiewende im kommenden Jahr, im neuen Jahr, in diesem Jahr? Darüber haben wir gesprochen heute in der Agenda mit Andreas Löschel, Professor für Umwelt- und Ressourcenökonomik, Thorsten Müller von der Stiftung Umwelt-Energierecht und Wolfram Axthelm vom Bundesverband Erneuerbare Energien. Das war die Agenda an diesem Mittwoch. Am Mikrofon bis hierher Sören Brinkmann. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag, sage Tschüss und bis bald.